Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Alea und sie gibt die Performance ihres Lebens. Und wie sie dann klingt, wenn der Vorhang gefallen ist, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Alea.
Hallo Paula.
Guten Morgen.
Ja, morgen trifft's.
Ja. Du bist hierher gekommen und ich freue mich.
Ja. Ich freue mich auch. War eine kleine Reise. Ich bin ja gestern Abend schon angekommen.
Aber Berlin ist immer eine Reise wert.
Berlin ist auch meine Heimat. Ich bin ja nur vor 7 Jahren ausgewandert.
Ach so, bist du Berlinerin?
Ich bin Ur-Berlinerin in dritter Generation mindestens.
Ja, na dann, herzlich willkommen zurück zu Hause.
Danke.
Wo bist du denn hin ausgewandert? Sag nur die ungefähre Richtung.
Franken, Nordbayern.
Heieiei.
Nee, ist schön da. Ist landschaftlich.
Landschaftlich super, aber da ist
total
halt nicht viel los.
Es geht. Also, wenn man in einer der größeren Städte ist, dann ist eigentlich sogar einiges los. Und gerade kulturell finde ich sogar leichter erschließbar als hier.
Ja, gut. Berlin ist ja auch ein bisschen stockig als Landschaft. Aber die Liebe, das Leben macht natürlich auch vor Franken nicht halt. Was für ein Thema hast du mitgebracht?
Ich habe ein Thema mitgebracht, dass ich das Gefühl habe, dass meine Entwicklung oder wie ich umgehe mit Dating und Beziehungen mehr oder weniger zwischen zwei Polen hin und her schwingt. Also vom einen Extrem zum okay, ich achte jetzt auf mich und ändere meine Herangehensweise ins andere. Und dass das irgendwie auch nicht so zielführend ist.
Klingt chaotisch.
Ja.
Okay, sag mal, wie die eine Richtung aussieht.
Also die eine Richtung früher war, dass ich, ja, das, was viele Frauen, glaube ich, oder vor allem Frauen kennen, immer so gehofft habe und ach, vielleicht ändert er noch seine Meinung und wenn ich nur genug investiere und wenn ich nur geduldig genug bin und zeige, wie toll ich bin, dann merkt er schon noch, bla bla, das halt. Und da auch viel maskiert habe, mich viel verstellt habe oder zurückgehalten habe, eher verstellen würde ich nicht sagen. Und dann in den letzten 2, 3 Jahren, unter anderem auch durch wertvollen Podcast-Inhalt und Input von dir, Dankeschön, mehr drauf geachtet habe, was mein Bauch mir sagt und schneller eine Grenze gesetzt habe. Und da, glaube ich, teilweise zu hart zu Menschen war und vielleicht Menschen direkt für mich aussortiert habe, die vielleicht eine gute Erfahrung gewesen wären, weiß ich nicht. Und das letzte Größere, was ich hatte, war von Ende Februar bis Mitte April, also größere Kennenlernen. Mhm. Da habe ich mich sehr, sehr unmaskiert gezeigt und der Mann und ich sind eigentlich sehr ernsthaft an das Dating rangegangen. Also wir hatten beide grundsätzlich die gleichen Bedürfnisse an, wie wollen wir eine Beziehung führen, was für eine Art von Mensch wollen wir eigentlich und haben das sehr ernsthaft betrieben und uns da aber auch Zeit gelassen. Und dann ist es trotzdem auf einmal in sich zusammengebrochen und ich war zu viel und hat er auch so gesagt. Und er hatte nicht das Gefühl, mir die Art von emotionalem Support geben zu können und zu wollen, die ich brauche. Und das war genau kurz bevor meine Mutter gestorben ist und im Koma lag und ich halt emotional komplett durch war. Also ja.
Da kann man schon mal zu viel sein.
Kann man schon mal zu viel sein. Und da dachte ich mir so, okay, wow, jetzt habe ich mich mal unmaskiert gezeigt und offen gezeigt und verletzlich und um Hilfe gebeten. Und dann ist es auch wieder falsch. Und nicht ein auf, ach, ich bin stark, du musst dich nicht um meine Emotionen kümmern gemacht. Wie vorher halt immer. Ja, und das ist so ein, was mache ich denn jetzt? Wie finde ich denn jetzt das Maß?
Also, du sagst sehr oft das Wort unmaskiert.
Mhm.
Wie sahst du maskiert aus? Was hast du, wie hast du dich gegeben früher im Kontakt mit Menschen?
Mehr easygoing, also mehr im Sinne von, ja, nee, ich pack das schon, ja, nee, man muss keine Rücksicht auf mich nehmen, das ist schon okay, ich bin ja stark. Und das ist auch was, was immer an mich herangetragen wurde, also dass ich immer die Starke bin und dass das ja so toll und beeindruckend ist. Und das war dadurch eine Rolle, in der ich mich natürlich teilweise auch sehr wohl gefühlt habe. Aber die, glaube ich, nicht wirklich gut für mich oder nicht gesund war, halt immer das zu sein. Und das ist das, was ich unter maskiert halt laufen habe. Also dieses stärker sein oder mich geben, als ich eigentlich sein möchte und als gesund für mich ist.
Das heißt, du hast also den Eindruck vermittelt, dass du keine Unterstützung von außen brauchst und dass du das Leben total im Griff hast und dass du vor allem keine Probleme machst.
Genau, vor allem, dass ich keine Probleme mache.
Mhm.
Ja, das war auch ein Bild, das mir wichtig war, irgendwie auch aufrecht zu erhalten, ich bin ja die Coole, die nicht so kompliziert ist. War natürlich früher auch viel internalisierte Misogynie. Und da, glaube ich, bin ich ein bisschen drüber hinweg. Aber ja, jetzt ist halt irgendwie das andere Extrem gefühlt.
Machst du das andere Extrem daran fest, dass du eine Erfahrung hattest, die das...
Nee, es war nicht nur eine. Aber das war halt eine sehr einschneidende, weil ich nach langer Zeit mal wieder das Gefühl hatte, oh, da steht mir ein vernünftiger Mensch gegenüber, den ich wirklich gut finde. Und wo ich das Gefühl habe, sehr ernsthaft was aufbauen zu können und mir auch Zeit gelassen habe mit dem emotionalen Aufmachen. Und genau nach diesen ungefähr 6 Wochen, wo er dann beschlossen hat, hey, will ich doch nicht, war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt zum ersten Mal gerade ein bisschen loslassen und ein bisschen mich drauf, mehr drauf einlassen. Mhm. Und war vorher halt noch so super in Hab-Acht-Stellung und vorsichtig. Und ja, genau, dann war es halt zu viel. Ja.
Weißt du denn ungefähr, wer du bist?
Ich denke ja, doch. Also ich bin auch gerade wieder in Therapie und dementsprechend arbeite ich viele der Gründe, warum ich so bin, wie ich bin, gerade wieder ganz gut durch. Aber ich würde sagen, ich habe im wörtlichen Sinn ein gutes Selbstbewusstsein. Also Wissen darum, wer ich bin, was ich kann, was ich definitiv nicht kann und was ich nicht möchte. Also ich, ja, doch.
Warum bist du denn, wie du bist?
Ja, das ist groß, aber das ist ja immer aufgrund der Prägung familiär. Ich habe dieses Starksein müssen und so absolut von meiner Mutter gelernt. Meine Mutter hat nie einem Mann vertraut. Das hat sie auch direkt so gesagt. Sie ist vor allem aufgrund von wirtschaftlicher Absicherung mit meinem Vater zusammengeblieben, obwohl sie eigentlich schon, keine Ahnung, ich glaube, sie war schon nicht glücklich, als sie schwanger war. Und da bin ich zwar einerseits dankbar für, denke mir aber andererseits auch, entspannte Mutter und dafür nicht zweimal im Jahr im Pauschalurlaub auf den Kanaren wäre auch okay gewesen.
Aber das bedeutet ja nicht stark sein, sondern misstrauisch sein.
Auch, ja. Ja. Also Misstrauen ist definitiv ein Thema. Also ich bin misstrauisch. Sehr. Und es ist ja auch jetzt so im Dating oder im Kennenlernen oder im Schreiben oder wenn man jemanden in so einem Gespräch irgendwie trifft und kennenlernt, dass ich definitiv nach dem Fehler suche. Das merke ich richtig. Also wie ich bestimmte Themen anschneide und anspreche und frage, hey, wie handhabst du eigentlich das und das? Und natürlich irgendwo vordergründig in der Hoffnung festzustellen, ah, okay, nee, derjenige ist cool. Aber ich gehe immer davon aus, dass ich einen Fehler finde. Immer.
Darauf können wir gleich nochmal eingehen. Mhm. Wenn du so erzählst von deiner Elternbeziehung, dann gehe ich davon aus, dass sie nicht besonders glücklich war?
Nee. Also es gab jetzt nicht krassen Stress oder so bei uns. Ich würde eher sagen, eine leicht angespannte, aber okaye Koexistenz. Ich habe sehr selten liebevollen Umgang bei ihnen erlebt. Ich kann mich an Momente erinnern, wo mein Vater meine Mutter mal irgendwie in den Arm genommen hat oder an sich rangezogen hat oder so, aber vielleicht 3-mal.
Wurdest du denn in den Arm genommen?
Weniger, als ich gerne gehabt hätte. Wesentlich. Also wesentlich. Von meinem Vater, ich glaube, nur im Grundschulalter. Er war auch ganz klassisch super viel arbeiten, also so um die 12 Stunden am Tag. Das im Büro, also eigentlich. Ne. Und meine Mutter hat halt starke Probleme gehabt, Wärme zu zeigen. Ist auch bei ihr aus der Familiengeschichte, verstehe ich auch, dass es so ist, aber hilft halt nichts, dass für mich scheiße war. So.
Hast du Geschwister?
Nein. Aber ich habe definitiv die Liebe und Aufmerksamkeit meiner Mutter ohne ironisches Zwinkern mit den Tieren geteilt. Also meine Mutter hatte zu Tieren immer ein emotional offeneres, liebevolleres Verhältnis als zu Menschen. Und das hat sie auch offen so gesagt, dass sie halt ja Menschen nicht vertraut und Menschen nicht mag und eigentlich nur Tiere. Ja. Aber trotzdem konnte ich mich immer auf sie verlassen, komplett.
Okay, also das heißt, wenn du Schwierigkeiten hattest oder so, wurdest du verteidigt?
Ja. Okay. Auch bis heute komplett unterstützt, auch bei meinem nicht ganz geradlinigen Berufsweg. Hat sie zwar auch gesagt dann, hey, das und das finde ich jetzt, also hätte ich gerne anders an sich, fände ich schön, wenn du es irgendwie anders handhaben könntest, aber es ist dein Leben und wenn das dein Weg ist, unterstütze ich dich und dann machen wir das. Also das, da gab es gar keine Zweifel.
Wenn du sprichst über dich, betonst du das häufig mit so Grimassen, so unterstützend?
Ja.
Glaubst du dir selber nicht oder traust du dir selber nicht?
Doch, aber ich habe Probleme, Emotionen für mich mir zuzugestehen und anzunehmen. Und ich habe es ganz oft, dass ich so gefühlt neben mir sitze und von mir, also auf mich drauf gucke, jetzt nicht so im dissoziierenden Sinne, das nicht, und denke mir so, boah, Mädel, jetzt redest du da irgendwie wieder so groß und so und eigentlich ist es doch irgendwie anders oder nicht und hab die Befürchtung, dass andere Menschen mich ja als da irgendwie unauthentisch oder nicht stimmig empfinde. Ich kann es nicht ganz greifen.
Ich bin offen mit dir, ja? Mhm. Die Art, wie du sprichst, wirkt so ein bisschen manieriert.
Kenn also, ich nicht das Wort.
Also so etwas aufgesetzt. Mhm. Weil ich glaube, dass deine echte Stimme, deine echte Tonlage eine andere ist.
Ja, stimmt. Ich habe irgendwann mal beschlossen, dass ich gerne etwas tiefer sprechen möchte, als ich es tat und habe mir das angewöhnt. Und habe das auch neulich bei einer logopädischen Sitzung mal ja, durchchecken lassen und ich spreche tiefer, als zum Beispiel meine Singstimme ist. Also deswegen definitiv, das ist nicht die Tonlage, mit der ich geboren bin, aber das ist die, die ich seit 20 Jahren gefühlt benutze.
Ja, ja, aber nee, auch die Art, wie du Worte benutzt und ausdrückst.
Okay.
Ich könnte mir vorstellen, dass du damit auch etwas verdeckst. Mhm. So, ja, weil du benutzt sehr viele Worte, die so schon erklären sollen, was ist.
Ja.
Aber es fühlt sich für mich nicht ans Gefühl angebunden an.
Das ist auch ein Thema, das ich gerade in der Therapie habe, ja. Dass ich Probleme habe, da anzubinden, ja.
Genau, stimmt. Und diese Schale müssen wir aufstemmen, um das geräuschlich zu untermalen. weil ich glaube, dann fällt es dir, oder ich weiß, dann fällt es dir viel, viel leichter, du zu sein. Mein Eindruck bis jetzt, dass du sehr viel Energie darauf verwendest, jemand zu sein, der du gerne sein möchtest. Und vielleicht nicht so genau hinfühlen kannst, noch nicht, wer du tatsächlich bist. Weil es, du hast eben gesagt, manchmal erwächst du offenbar den Eindruck, dass sie bei den Leuten, dass du nicht so authentisch bist. Ich glaube, das könnte es sein. Dass es noch einen Unterschied gibt zwischen den Menschen, denen du glaubst, sein zu müssen, wollen, wie auch immer, und der du tatsächlich bist.
Den also, sehr wahrscheinlich, ja. Ja.
Also
ja.
So.
Nee, ja. Ist schlüssig.
Darum entspann dich. Wir sind ja hier zu zweit. Es ist ganz ruhig. Du musst nicht mit so viel Druck dich erklären.
Ja, stimmt. Ich hab einen großen Druck, das stimmt, ja. Immer.
Also, cool bleiben. Du musst auch niemandem was beweisen. Hier schon mal gar nicht. Und du musst auch nicht erklären, dein Berufsweg ist nicht kompliziert, der ist so, wie er ist.
Ja.
Ja? Ist alles gut.
Naja.
Du, wirtschaftlicher Erfolg ist nicht alles im Leben.
Nee, aber wenn man an sich selbst einen anderen Anspruch da hat, dann ist das so eine Sache.
Das ist das Problem.
Ja.
Du hast eine wahnsinnige Anspruchshaltung an dich selbst und das merkt man total. In allem. Also, wie du beschreibst, mir tun die Männer fast ein bisschen leid, weil du eben gesagt hast, ja, und dann stelle ich so Fragen, ich suche nach dem Fehler und ich kann mir vorstellen, dass dich zu daten, also, oder wie man das heute halt so sagt, dich zu treffen das erste Mal, sicher wie eine Verhörsituation.
Ohne ja, dass du das habe ich so auch schon mal gehört, ja.
Ja, also, dass ich, mir zieht es stellvertretend alles zusammen. Die kriegen wahrscheinlich schweißnasse Hände und klammern sich an ihrem Stühlchen fest und sagen, ich weiß nicht, ja, vielleicht, nein, lieber Rotkohl, weißt du?
Ja, wobei meistens ich dann schon wieder aussortiert habe und gesagt habe, ja, nee, passt nicht für mich.
Genau, naja, so kann man natürlich Kontakt auch vermeiden.
Ja.
Ja. So, also, war dein Vater in irgendeiner Weise präsent?
Ja, schon. Aber halt nicht so viele Stunden am Tag. Und familiäre Wärme und so hat der, glaube ich, auch nicht so richtig gelernt. Also es hat er vor allem, Unterstützung hat er gelernt, über finanzielle Wege auszudrücken, was ich aber gar nicht unbedingt möchte oder will. Also ich habe mich vor 5 Jahren jetzt erst einmal für eine Kontaktpause entschieden, die auch nach wie vor anhält und auch gegen finanzielle Unterstützung, weil da zu viel kommunikativ zwischen uns schiefgelaufen ist, dass ich gesagt habe, du, ich brauche Seelenfrieden und ich brauche nicht dein Geld und habe da bei allem quasi erstmal eine Unterbrechung eingeräumt, habe aber auch kommuniziert, dass es kein ich will dich nie wiedersehen ist, sondern ein ich brauche meine Ressourcen gerade anders und wird wieder kommen, aber nicht jetzt.
Was gibt er dir deiner Meinung nach nicht?
Wirkliches Verständnis für meine Person. Also er checkt nicht, was ich wirklich für ein Mensch bin. Hat er noch nie.
Was möchtest du denn, was er sieht?
Ja, dafür müsste ich erstmal wirklich selber komplett checken, was es eigentlich ist, was ich eigentlich bin. Das war je nach Lebensphase anders. Also die Konflikte waren schon seit ich 12, 13 bin mindestens.
Wie sahen die aus?
Das muss ich erstmal nachvollziehen. Ich weiß, dass es so ungefähr alle anderthalb Jahre richtig groß geknallt hat bei ihm und mir. Das waren oft Sachen verbunden mit, ich sag mal, Wertesystem oder der eigenen Moralvorstellung, wobei meine da enger gefasst war als seine, sag ich mal.
Und mit 12 diskutiert man nicht über Wertesysteme.
Doch, tut man.
Sag ein Beispiel.
Vegetarisches und also keine toten Tiere essen und
okay,
sowas.
Gut.
Doch, tut man, definitiv.
Ja. Okay, das sehe ich ein.
Und auch, ich war auch damals schon, was, ich sag mal, Feminismus-Themen angeht, ich habe es noch nicht so benennen können, weil mir das Vokabular dafür einfach gefehlt hat. Aber die Themen waren vorhanden. Und da hat er oft mich nicht so ernst genommen, wie es mir wichtig gewesen wäre. Oder eine Sache, die, es ist mir immer unangenehm, das zu erzählen, weil es für mich sehr, ja gut, selbstbezogen sollte es sein, klingt anyway. Thema Geschenke. Er hat es immer geschafft, wenn Weihnachten, Geburtstag, irgendwas war, mir eine Sache so zu schenken, dass sie für mich genau nicht brauchbar war. Bettwäsche, falsche Größe, obwohl er mit mir das Bett besorgt hat und die Bett und ursprünglich alles. Dinge in der einzigen Facette von einer Farbe, die ich gar nicht mag. Und lauter so Sachen. Also immer so genau dran vorbei, dass ich dachte, sag mal, hast du eigentlich verstanden, wer ich bin, was ich mag? Irgendwie nicht. Oder wenn ich bei einer Sache gesagt habe, hey, ist mir eigentlich egal, nur bitte nicht diese und diese Farbe, kam genau diese und diese Farbe, wo ich noch gesagt habe, alles außerdem. Und das war halt dauernd. Und das ist so das, worauf ich es runterbrechen kann. Das ist natürlich jetzt nicht der tägliche Konflikt gewesen, aber ja, das, worauf ich es runterbrechen kann. Und dass ich nie das Gefühl hatte, dass er mich wirklich in mir, wie ich bin, versteht. Oder ich habe schon immer, also mindestens seit ich 15 bin, Performance, Tanz, Kunstkram gemacht und damit auch irgendwann angefangen, Geld zu verdienen, was ich bis heute tue nebenher. Und das fand er so lange cool, wie er quasi zu seinen Kollegen sagen konnte, ja, meine Tochter, die macht so Performance und so, ist ja ganz nett. Aber als dann die Tendenz kam, dass ich das wirklich beruflich machen möchte, hat es ihm gar nicht mehr geschmeckt. Und das war unangenehm. Und da hat dann aber meine Mutter durchgesetzt, dass ich den Weg trotzdem gehen kann.
Aber wie hat er sich dazu geäußert?
Naja, das ist ja so als Hobby so nebenbei, ist ja ganz nett, aber das kannst du ja nicht wirklich, also das hat ja keine Zukunft und dann bist du ja dann auch zu alt, wo ich mir dachte, ja, ich weiß, ich bin dann irgendwann für auf der Bühne stehen zu alt, gerade als Frau, aber kann ich es nicht bitte erstmal machen, so. Und im Endeffekt durfte ich dann schon machen, was ich wollte, also ich war da an einer privaten Schule hier in Berlin, aber ja, wirklich gefallen hat es ihm nicht und das hat man immer gemerkt, dass er Bauchschmerzen dabei hat, dass ich diesen Weg gehe.
Und auch, was glaubst du denn, was sein Motiv war dabei?
Ja, Angst um meine Zukunft, Angst um, dass ich vielleicht irgendwann arm bin oder.
Und das Gefühl, unglücklich. Ist er eigentlich aus was geboren?
Ich weiß nicht, aber nie arm. Sorge? Fürsorge?
Ja.
Weiß ich auch erst jetzt, dank Therapie, aber das Wort Fürsorge habe ich früher nie mit ihm verbunden. Das kann ich erst so seit 3 Wochen ungefähr ihm zuordnen.
Weil Menschen da häufig Dinge tun, die sich nicht so erschließen für das jugendliche Gemüt, aber die Motivation dahinter durchaus zugewandt ist. Und aus seiner Sicht war das ein Liebesakt, zu versuchen, dich in eine sichere Zukunft zu bringen.
Ja, aber halt auf einer Art, die einfach nur wehgetan hat.
Nichtsdestotrotz muss man ja Menschen so akzeptieren, wie sie sind, ne? Und wie sie es können. Und
das dort hätte er bei mir auch machen dürfen. So. Und da denke
genau,
ich,
aber
dass
vielleicht
das Elternteil erstmal in der Verantwortung ist.
Genau, aber vielleicht bist du da weiter als er.
Und das bin ich definitiv. Also ich war schon in Therapie, er nicht. So. Ich habe ihn auch vor ein paar Jahren auch mal gebeten, dass wir irgendwie vielleicht mal zusammen zu irgendeiner Form von Therapie oder Aufstellung oder irgendwas gehen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, war ich recht viel in Deutschland unterwegs und er jobmäßig auch. Und ich habe dann eine Liste an Städten vorgeschlagen, meinte, hey, da und da, also ich war da schon weggezogen, da könnten wir uns überall treffen. Ich würde gerne vermeiden, nach Berlin zu kommen, weil ich bin nicht ohne Grund weggezogen. Ich möchte die Stadt eigentlich meiden. und habe aber halt einen Haufen Alternativen vorgeschlagen, wo ich meinte, die wären alle okay für mich. Hat er komplett nicht verstanden, hat sogar erwartet eigentlich, dass ich zu ihm auf sein Dorf am Rande außerhalb Berlins komme, wo ich ohne Auto einfach nicht wegkomme und mich nicht frei bewegen könnte und mich gefangen fühlen würde. Und da habe ich auch gesagt, das mache ich nicht. Ich habe dir alles an Möglichkeiten hier vorgeschlagen. Bitte komm mir da auch entgegen. Und das war halt nicht drin.
Okay, also zwei total verhärtete Fronten.
Definitiv, ja.
Ich wollte dir nur aufzeigen, dass du nicht ungeliebt warst, ne? Auch wenn er eine etwas stockige Art hat, das zu zeigen.
Bis heute.
Genau, aber du bist extrem nicht bereit, da das zu sehen. Nicht für ihn, für dich, weißt du? Es geht nicht darum, ob er in Therapie will. Wenn er sein Leben so weiterleben will, ist es sein Problem. Ja? Es geht nur darum, dass du weicher werden kannst.
Das ist ein großes Thema. Also ich weiß, dass ich sehr hart bin. Ich habe in den letzten 2 Jahren es ganz gut, zumindest im Freundeskreis, geschafft, weicher zu sein, um Hilfe zu bitten und die auch zu bekommen, weil ich in der Hinsicht endlich ernst genommen werde, wenn ich um Hilfe bitte. Also ich kann mich an Sachen von vor 4, 5 Jahren erinnern, wo ich mit Situationen alleine war und niemand da war. Und das ist jetzt nicht mehr so. Aber wenn man sich halt so ewig so einen Schutzpanzer aufgebaut hat und ein Bild aufgebaut hat, ist es sehr schwer, das zu verändern.
Ja, aber das Narrativ, dass du im Grunde das Opfer, ja, hart gesagt, der Umstände bist, das ist extrem stark.
Mhm.
Also die Vorwürflichkeit geht durch, wie so ein Sperrfeuer in alle Richtungen. Mhm. Ne?
Ich verurteile mich selber aber auch dafür, wenn ich mich als Opfer sehe von Sachen. Also es ist einerseits so ein, ja, ich empfinde schon, dass ich natürlich, dass das Produkt der Umstände bin irgendwie. Das sind wir alle in einem gewissen Maße. Aber ich verurteile mich gleichzeitig auch dafür und denke mir, oh, nee, komm, das solltest du nicht so denken. Und es liegt immer in deiner eigenen Hand, wie du irgendwie Sachen machen willst. Und dann verurteile ich mich dann wieder dafür, dass ich nicht besser oder schon weiter oder schon anders bin oder an einem anderen Punkt bin. Und so springt es halt die ganze Zeit hin und her.
Ich glaube, hier wird viel zu viel intellektualisiert.
Auch das ist in meiner Therapie schon zur Sprache gekommen, ja.
Ja, und es geht viel zu wenig darum, dass du mal fühlst. Und das verhinderst du nonstop, indem du sofort dagegen boxst. Wenn ich irgendwas sage, geht sofort, ja, aber hoch. So, ne? Die haben das gemacht, die haben das gemacht. Niemand hilft mir und so weiter. Also dieses Storytelling in deinem Kopf ist ultra dominant und verhindert, dass du zum Beispiel auch mal spürst, was andere Leute, wie die dir nahe kommen wollen. Also jetzt mal im Dating zum Beispiel, ne? Und dass du das, also ich ahne, dass du das überhaupt nicht aushältst, wenn jemand versucht, dir wirklich nahe zu kommen. Auch wie du erzählt hast über den jungen Mann, mit dem es da neulich irgendwie in die Binsen ging. A, natürlich ist das eine extreme Ausnahmesituation, wenn deine Mutter gerade stirbt. Gleichzeitig glaube ich, dass, oder kann ich mir vorstellen, dass du dann Forderungen verbal gestellt hast, eine Erwartungshaltung an ihn, die niemand, nicht mal deine beste Freundin, so hätte abdecken können, wie du es in dem Moment dir gewünscht hättest.
Ich weiß nicht, einfach in den Arm genommen werden, ohne darum bitten zu müssen, während man heulend neben demjenigen auf dem Sofa sitzt.
Ja, das ist,
das war ganz konkret.
Ja, so, und okay, das ist, aber ich glaube, dass das, du, man kommt möglicherweise in deiner Nähe gar nicht dazu, das entwickeln zu können. Weißt du, weil man ja sofort, also das ist das Gefühl, was bei mir entsteht, weggeschossen wird. Also meine Spekulation, ich kenne ja seine Seite nicht, aber es kann schon sein, dass er nicht in der Lage war, dieses Nähegefühl aufzubauen, weil du es wahnsinnig schwer machst, das zu ermöglichen. Weißt du, weil die Tür ist sowas von zu. Und natürlich ist es eine normale menschliche Regung, jemanden, der weint, in den Arm zu nehmen. Bloß wenn derjenige vorher schon Tage, Wochen da sitzt und sagt, naja, du bist ja sowieso egal ob ausgesprochen oder nicht, ne? Du bist sowieso nie für mich da, niemand ist für mich da. Ihr seid alle kalte Klötze und niemand versteht mich, niemand versteht mich, niemand versteht mich. Kannst du als Mensch nicht anders, als irgendwann zu sagen, ja, okay, wenn das die Erwartung ist, dann ist es jetzt so. Wie eine self-fulfilling prophecy. Mhm. Bloß, ja, zusammengeschmolzen auf 2 Monate Affäre, was auch immer. Mhm. Die Überforderung, die dann bei Menschen entsteht, kann tatsächlich auch dahingehend sich äußern, dass die einfache menschliche Dinge, wie jemanden, der weint, in den Arm nehmen, gar nicht mehr vollziehen können, weil die Distanz so groß ist, also die Abwehr quasi sich umgekehrt hat, kann sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ist.
Ist gerade für mich schwer nachvollziehbar, weil ich weiß natürlich, was ich verbal gesagt habe in der Zeit, aber ich nicht weiß, was ich ausgestrahlt habe. Das kann ich nicht, das weiß ich nicht. Das weiß er. So. Ja. Und deswegen, ja, gut möglich, aber weiß ich, ja.
Dass es sich scheiße anfühlt, ist ja völlig unbesehen, ne? Und dass du dir was anderes wünschst. Ich kann mir bloß vorstellen, weil ich fühle mich so, als würde ich auf freiem Feld stehen und du fährst mit dem Panzer auf mich zu.
Okay.
Das ist das Gefühl.
Okay.
Riesige Metallburg um dich rum. Und ich kann zwar zur Seite springen, aufhalten kann ich dich aber nicht. Darum muss da Weichspüler rein, eimerweise nicht. Lunk, lunk, lunk. Dafür musst du bereit sein, loszulassen. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir hilft, jede Form von Vorwurf an jeden loszulassen. Das ist eine Übung, die du machen kannst. Du merkst es irgendwann und besprich das gerne mit deiner Therapeutin nochmal, weil du unbewusst sehr vorwürflich bist, allen gegenüber. Die hätten aber das, der hätte aber das und so weiter. Wenn du dafür ein Gefühl entwickelst, da kann sie dir gut helfen, ist eine Frau.
Ist ein Mann, aber.
Da kann er dir gut helfen, dass du tatsächlich das in deinem Körper festmachst. Wenn du, ja, bist ein schlaues Köpfchen, hörst, was du sagst und dann irgendwann lernst, wo es sitzt. Zum Beispiel, naja, mein Vater hätte ja auch eine dieser Städte. Egal, ob das richtig ist oder nicht, ne?
Ja, so. Wir haben gerade angefangen, Emotionen und Momente in die körperliche, in die kognitive und in die emotionale Ebene zu zerlegen. Das ist nicht einfach, weil ich meistens an der körperlich-kognitiven Ende und danach meine Probleme habe, weiter das zu checken.
Genau, darum habe ich das versucht gerade.
Ja, das deckt sich gut.
Der Schritt ist eigentlich relativ klein. Du musst nur schaffen, das intellektuelle Wahrnehmen in einem kleinen Einatmer körperlich zu verankern. Das bedeutet, du merkst, du sagst, ja, Vater hätte ja auch nach Bamberg kommen können. Merkst, also spürst bewusst in dich rein und merkst, ah, das sitzt hier, keine Ahnung, da wo die Leber sitzt. Und es macht da so ein Pfft-Gefühl, was auch immer. Dauert 2 Sekunden. Je häufiger du das machst, desto stärker wird dieser Muskel, bis du irgendwann merkst, ich sage was, ich fühle mal kurz, wo es sitzt. So. So lernst du das zu integrieren. Irgendwann wäre dann gut, wenn du zu dem Punkt kommst, ah, es zupft hier an der Leber, blöde Stelle, es wird wahrscheinlich eher Richtung Magen sein. Und jetzt wollte ich gerade vorwürflich sein, aber ich mache es nicht. Sondern ich konzentriere mich ausschließlich darauf, wie ich mich gerade fühle. Und das schaffst du. Das ist relativ einfach, weil damit überspringst du Schritte, die wieder dafür sorgen würden, dass du alles intellektualisierst. Du sagst einfach, Ziel, ich fühle kurz. Ohne zu sagen, die hätten aber,
okay, ich wollte gerade fragen, wie kommuniziere ich
das
dann?
Müsste, gar nicht.
Okay.
Gar nicht. Es geht jetzt nur darum, dass du lernst, wie sich das anfühlt.
Heißt, auf Dinge gar nicht reagieren.
Du kannst schon reagieren, aber es gut wäre, wenn du es nicht direkt tätest. Ne?
Okay.
Weil es auch, es macht im Leben keinen Unterschied. Außer es kommt ein Ball auf dich zugeflogen, dann wäre gut, wenn du die Hand hochnimmst.
Ja, okay.
Oder ihn fängst, wie auch immer. Ja. Aber sonst, wenn jemand sagt, du bist aber blöd, ist es völlig egal, ob du drauf reagierst oder nicht. Scheißegal. Macht keinen Unterschied. Die Welt dreht sich weiter. wenn deine Tante dich anruft und sagt, nie hast du mir die Radieschen gegossen, ist egal, ob du sagst, stimmt oder stimmt nicht. Mhm. Völlig wurscht. Mhm. Ja? Wichtig ist, zu fühlen, da ist dieses Gefühl.
Mhm.
So. Bei der Integration dieses Gefühles hilft dir dein Therapeut weiter, aber das ist eine ganz, ganz einfache Übung, um dich schneller dahin zu bringen. Weil du dir angewöhnt hast, sofort alles mit so einem riesigen Tennisschläger plopp aus dem Sichtfeld zu hauen.
Ja.
Ja. Back. Und den Tennisschläger musst du jetzt fallen lassen.
Hm.
Kannst den Bällen ausweichen durch leichte Bewegungen nach rechts oder links, aber du musst hören, wie sie aufkommen. Ja? Auf dem Sand. Plopp. Mhm. Das ist das Gefühl.
Mhm.
Sinnbildlich.
Mhm.
Genau. Und ich gebe ja den Leuten gerne Metaphern mit, weil ich finde, das ist einfacher, sich zu merken.
Definitiv.
Du stellst dir vor, du bist Roger Federer, Serena Williams, einer von diesen TennisspielerInnen.
Mhm.
Du hast eben diesen gigantischen Schläger in der Hand, der ist ultra groß und du hast eine gute Zielquote. Der muss jetzt weg. Ja?
Okay.
Du musst die Bälle hören, ohne oder sehen, wie auch immer, fühlen, ohne sie wegzuhauen. Na?
Das heißt, sich gefühlt den Verletzungen aussetzen.
Nein,
aber so fühlt es sich an.
Natürlich,
ja.
Weil du bist wie so ein kleines Mensch gewordenes Katapult.
Mhm.
Ja? Du fühlst dich verletzt, weil du es persönlich nimmst.
Mhm.
Praktisch nichts, was da draußen passiert, wirklich praktisch nichts.
Ja.
Außer es kommt jemand und sagt, du bist mir gerade über den Fuß gefahren, ich hau dir eine. Das wäre persönlich. Aber 99,9% aller Dinge sind nicht persönlich gemeint, sondern haben immer mit den Leuten zu tun, die irgendwas sagen. Ja? Darum, es bringt eigentlich nichts, sich aufzuregen. Ja, wichtiger ist, und so wird man heile, wenn du lernst, was für Gefühle durch das, was die Leute sagen, in dir hochkommen. Weil diese Gefühle kommen nicht hoch, weil die Leute das gesagt haben, sondern diese Gefühle, die dann so hochschwappen, die haben was mit deinem Selbstbild zu tun.
Mhm.
Dein Selbstbild bestimmt aber alles, was dein Leben betrifft. Ja, und im Grunde sind die Attacken durch das Leben nur dazu da, dir nochmal zu sagen, guck mal, an dem Punkt stehst du.
Hm.
Weil es wirklich irrelevant ist, was die Leute sagen. Ja?
Hm.
Wenn zu mir jemand sagt, du bist aber dick, sag ich, ja, stimmt. Du hast recht.
Hm.
So. Was wollte die Person? Wahrscheinlich hat einen schlechten Tag gehabt, wollte sagen, du bist aber schlechter als ich. So what? Hat nichts mit mir zu tun, hat was mit denen zu tun.
Hm.
Ob ich jetzt anfange zu weinen, oder anfangen, einen Wutanfall zu kriegen, ändert nichts.
Hm.
Es kann mich nur verletzen, wenn ich denke, scheiße, ich bin nicht gut, weil ich so aussehe. Aber ich weiß, dass ich gut bin. Darum ist es wurscht. Verletzungen sind das, was du draus machst. Nehmen wir an, du datest, du bist mit jemandem zusammen. Das Daten ist so ein bescheuertes Verb geworden. Du bist mit jemandem zusammen 6 Monate.
Mhm.
Die ganze Beziehung war aber, von außen betrachtet, ja, also da war bei dir mehr, also, ja, ist jetzt nicht real.
Nee.
Bei dir war der Wunsch da, geliebt zu werden und so weiter. Der Typ hat aber dir gezeigt, durch Handlung und Wort, dass er eigentlich nicht so investiert ist. Nach 6 Monaten sagt er, du, hab meine Ex-Nachbarin wieder getroffen, die ist es jetzt. Ja, du denkst natürlich, was?
Ja, ich bin nicht gut genug. Warum bin ich es nicht? Warum bin ich es nicht wert?
Aha. Tatsache wäre aber gewesen, du hast aus diesem Wunsch, geliebt zu werden, nicht genau darauf geachtet, dass der Typ, Mann, Entschuldigung, es hat sich mal jemand, ein Mann beschwert, dass ich mal Typ sage, ich finde es, sagt sich schneller, der Mann hat dir die ganze Zeit gezeigt, eigentlich bin ich nicht so investiert. Du hast aber gedacht oder nicht hingeguckt, ich will das unbedingt. So, die Verletzung findet statt, weil du das, was er dir vorher gezeigt hat, nicht genau gesehen hast.
Ja.
Und weil du jetzt das, was er sagt, ich bin jetzt bei der Nachbarin, nimmst du persönlich.
Hm.
Obwohl er vorher schon gesagt hat, du Beziehung, also oder gezeigt hat, Beziehung mit dir ist eigentlich gar nicht so meine Priorität.
Mhm.
Ne? Er bestätigt also das, was du glaubst.
Hm.
Hat aber eigentlich gar nicht so viel mit ihm zu tun. Ne? Weil du hast ihm erlaubt, mit dir da so Schindluder zu treiben. ein bisschen kompliziert erklärt, aber ich verstehe, was ich meine.
Ich denke ja.
Also darum, dasselbe mit Ghosting. Die Leute sind zutiefst erschüttert darüber, dass jemand, den sie gar nicht kennen, sagt, oder vielmehr nicht sagt, du nicht.
Ja, ich habe ziemlich viel Ghosting erlebt in den letzten Jahren. Extrem viel.
Genau,
ja.
Aber über man kann empört sein, aber man kann nicht traurig sein. Du kennst die Leute nicht. Ne? Du weißt gar nicht.
Und ich finde es halt eine so extreme Respektlosigkeit.
Ja, du, ja. Darum, ja, ja, aber ja. Ja, denk an den Tennisschläger. Egal, was es ist. Es ist respektlos und feige vor allen Dingen, aber ist nicht dein Problem. Ne? Ist nicht dein Problem. Darum sage ich immer, nehmt Ghosting nicht persönlich, weil es sagt alles über die, nichts über euch. Ne? So, ist natürlich eine enttäuschende Erfahrung, ganz klar.
Ja.
Weil man sich was anderes wünscht.
Zumindest einfach eine Aussage. Also ich kann mit einer Aussage eigentlich sehr gut umgehen.
Die Leute trauen sich nicht mal zu sagen im Supermarkt, Entschuldige, diese Paprika gehört nicht mir. Die gehört dem Hinterhinter. Alle packen das ein. Ja. Der dahinter denkt, scheiße, jetzt habe ich keine Paprika mehr. Aber keiner sagt was. Ja, so sind die Leute heute. Darum, ja, schade, das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das wirst du nicht lösen können und ich auch nicht. Ne? Das können wir nur für uns selbst lösen. Und darum sind es eben keine Verletzungen, die da auf dich zukommen, wenn du nicht erlaubst, dass es welche werden. Und das wiederum darf man niemals durch den Intellekt machen, sondern immer durchs Gefühl. Du musst spüren, Ghosting ist da ein gutes Beispiel für, bei einem Ghosting ganz viel beibringen kann. Also dieses Gefühl wird ja ganz stark getriggert. Ne? Du fühlst dich wertlos, du fühlst dich ungeliebt, du fühlst dich hässlich, einsam, all das.
Ja.
So, prima Trainingsboden, um genau reinzufühlen, wo fühle ich das? Ne? Weil das ein starker Impuls ist. Sitzt hier, okay. Dann, an was erinnert mich das? Wo habe ich das schon mal erlebt? Dieses Gefühl, nicht geliebt zu werden, wertlos zu sein.
Es nicht mal wert zu sein, dass man sagen kann, hey, funktioniert für mich nicht. Das ist so.
Da ist schon wieder der Tennisschläger. Ja, auf damit. Lass ihn fallen. Ja? Du musst die Dinge nicht erklären, weil damit machst du sie groß für dich. Es ist nicht mal, ich bin es nicht mal wert. Wie schlimm ist das denn? Nee, gib da keine Energie rein. So. Fühl. Fühl. Weil dadurch, dass du dann so in Rage gerätst, machst du Pock und schlägst es weg. Soll aber auf den Boden fallen. Das mit dem Tennisball ist ein blödes Bild, aber du weißt schon,
ich will dieses Plopp.
Ja. Ich will nicht dieses Pock.
Ja.
Das Wegschlagen.
Nicht.
Ich will, wie es auf den Sand aufkommt und sich dreht und ein bisschen staubt, weißt du?
Ja, und dann einfach liegen bleibt und total
wegkullert, egal ist. Ja? Hat dich nicht getroffen. Dieses Gefühl, was du hast, hast du ja schon beschrieben, ne? Durch einen abwesenden Vater, der wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, dachte, also A, die Beziehung war möglicherweise für ihn auch nicht so liebevoll, weil er das auch nicht einschätzen konnte.
Nee.
Und sie konnte es ja auch nicht einschätzen. Aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, das Einzige, was ich weiß, wie es geht, ist arbeiten.
Ja.
Und so kann ich wenigstens wirtschaftliche Sicherheit.
Ja.
Und zweimal im Jahr Gran Canaria oder was?
Ja, irgendwie Kanaren, bla.
Egal.
Auf jeden Fall so ein teurer Pauschalurlaub.
Genau, das ist mein Geschenk an die Familie. Das ist das bürgerliche Bild. Ja, so, das war für ihn ein Moment des Stolzes. Ob das für dich richtig war, ist völlig egal. Ja, ich will dir nur die Message dahinter zeigen. Er wollte für euch sorgen. Fürsorge. Mit seiner einfachen Art, ja. Wenn du jetzt sagst, ja, aber, es war wieder der Tennisschläger, pock. Ne? Es fällt dir vielleicht leichter irgendwann, das zu akzeptieren, dass er es nicht so konnte, wie du es willst, aber er hat es versucht. So, besser kann das nicht. Und denk immer daran, jeder hat so sein Eimerchen, aus dem er schöpfen kann. Dein Eimer ist sehr groß und sein Eimer ist klein. Er hat dir aber alles in deinen Eimer geschüttet, was er zu bieten hat. Nur der Eimer ist halt kleiner, weil er nicht größer ausgestattet wurde.
Es ist schwierig, ihn mit Milde zu betrachten für mich. Da sind schon einige Sachen sehr schief gelaufen. Und ja, ich weiß noch nicht, wann ich das irgendwie wieder quasi aufnehmen kann oder aufbrechen kann oder auflösen kann, eher, um nicht so ein brutales Wort zu verwenden. Ich wollte es eigentlich dieses Jahr im Herbst machen, aber jetzt hat er sich im Zuge des Todes meiner Mutter kommunikativ daneben benommen. Und
dann ist er auf der Strafbank gelandet.
Und da habe ich gemerkt, ich kann ich nicht. Also wenn man es nicht einmal schafft, mir zumindest zu sagen, dass es einem leid tut und dass man hofft, dass ich okay bin, während meine Mutter gerade an dem Tag verstorben ist.
Ja, genau. Er kann es nicht.
Ja.
Und ich sage überhaupt nicht, wer die Letzte, die sagt, du musst Kontakt haben. Überhaupt nicht.
Nee, weiß ich.
Du darfst nur nicht bitter sein dabei. Und das ist ein Problem.
Oh ja.
Weil Bitternis zersetzt das Herz irgendwann. Und dann wirst du so eine keifende Alte. Weißt du? Du weißt schon, die dann sagt, ihr seid aber zu laut, es ist 15 Uhr, ich habe Mittagsruhe oder wann ist Mittagsruhe?
Scheiße. Ja, irgendwie so.
Solche habe ich nämlich auch im Haus.
Oh je.
Jedenfalls, genau, um diese Bitternis zu verhindern, die ja dann auch automatisch ins Datingleben schwappt, hilft es zu verstehen und zu fühlen, dass er es nicht besser kann. Ja, manche Leute sind emotional nicht so weit entwickelt. Seine Sprache der Liebe, so klein sie klingen mag, ist halt, sind Geschenke. Ja?
Ja.
Mehr hat er nicht.
Und die hat er verkackt. So.
Na.
Die Schläger. Ja, aber so fühlt es sich halt an.
Ja, damit wertest du, was er hat. Für ihn hat er es nicht verkackt, aus seiner Sicht. Ne? Ihr seid ja zwei verschiedene Menschen. Versuch, diese Vorwürflichkeit wirklich, versuch's einfach. So dauerhaft, weil es dir hilft. Ja? Dass es nicht gut genug für dich ist, ist okay. Ne? Aber zeig nicht sofort mit dem Finger zurück, sondern sag, aha, das, was er nicht gesagt hat an diesem Tag, fühlt sich wahnsinnig schwer an. Also ich bin traurig, ich fühle mich verlassen, ich fühle mich wertlos, nicht gesehen und all das. Ne? Und das ist okay. Je mehr du fühlen lernst, desto leichter wird es für dich, diese Verpanzerung fallen zu lassen. Du darfst fühlen, aber nicht im Vorwurf, weil das nimmt die Energie von dir weg.
In der Theorie weiß ich das alles.
Genau,
aber
ja. Das muss man üben. Und ich glaube, dass in dir ganz, ganz viel Verzweiflung steckt.
Ja, definitiv, so.
Und das merkt man total. Und ich glaube, dass du noch mehr und noch kindlicher weinen musst, als du es dir zugestehst. Ich glaube, dass du eine sehr intellektuelle Weinerin bist.
Schwer greifbar, aber fühlt sich stimmig an.
So. Ja, ich versuche es besser
zu erklären. Ja.
Also, ein kindliches Weinen wäre ein nicht von dieser Intellektualisierung betroffene Trauern, sondern einfach das pure Gefühl. Und intellektuelles Weinen ist eher eins, ist jetzt ein bisschen stockig formuliert, aber kein Wunder, dass ich jetzt weinen muss, weil mein Vater XY ist und na toll, wie der wieder ist, weißt du?
Mhm.
Das ist so sehr viel von erklärenden Gedanken.
Durchanalysiertes,
Genau, ja, durchanalysiertes Weinen. Und was du brauchst, ist das blanke Gefühlsweinen. Ein richtiger Vulkanausbruch.
Ja, ich schaffe das teilweise nicht mal wirklich zuzulassen, wenn ich alleine in meinem Zimmer bin. Also wenn ich nicht mal die Befürchtung haben müsste, dass irgendjemand mich sieht und vielleicht verurteilen könnte, weil es ist niemand da außer mir.
Mhm.
Und auch dann ist es für mich so normal, das möglichst schnell wegzuatmen. Auch als sehr junger Teenie, also so 11, 12, 13, weiß ich noch, dass es mal eine Zeit von 1 oder 2 Jahren gab, wo ich sehr, sehr stolz darauf war, dass ich in der Zeit nicht einmal geweint habe. So, warum auch immer ich das erstrebenswert fand, aber das war schon da irgendwie verwurzelt.
Naja, wahrscheinlich, weil dein Umfeld dir das so beigebracht hat. Gefühle sind eher nicht so wertzuschätzen und lieber drüber wegbügeln, als das ernst zu nehmen. Vielleicht wurde dir auch öfter gesagt, sowas wie, stell ich nicht so an, so schlimm ist es nicht, beiß dich da durch, keine Ahnung. Es gibt da manche Dinge, die Erwachsene so sagen zu Kindern. Also irgendwas, um die Gefühle, weil sie selbst Angst davor haben, natürlich abzuwerten. Ich meine, wenn du in einer Beziehung bist wie deine Eltern, die ja für beide nicht die Erfüllung war, dann musst du deine Gefühle unterdrücken, sonst wirst du ja wahnsinnig.
Ja, also mir wurde auf jeden Fall immer gesagt, dass wenn ich Gefühle gezeigt habe, so, oh, das ist aber sehr heftig und
Genau. Ja, und damit verlernt das Kind natürlich, seinen Gefühlen zu vertrauen. Und das ist hier passiert. Aber das kann man zurücklernen, kein Problem. Du kannst, und das hilft manchmal, weil man sich dann wie in so eine Art Rausch wackeln kann, wenn du eine Freundin hast oder zwei und ihr einfach wie so einen Weinkreis macht und sagt, heute wird geweint. Ja, es gibt ja Leute, die sehr potente Weiner sind.
Geht das? So auf Kommando?
Und man kann sich da so reinsteigern. Ne?
Okay.
Und wichtig ist, dass du sagst, wir weinen uns jetzt frei oder eine weint, du vielleicht und die anderen weinen nicht. Und es hilft, wenn man den Körper mitnimmt. So eine leichte Wiegegeschichte. Darum alles Schamanische oder in den Naturvölkern ist ja auch immer mit einer Körperbewegung verbunden. Ne? Weil es einfach hilft, die Gedanken zur Ruhe zu bringen. So. Einfach im Kreis sitzen und hin und her wiegen oder du kannst es auch alleine machen. Aber ich finde immer besser, wenn jemand dabei ist und zu sagen, wir trauern der Trauer wegen. Ja, zum Beispiel, du hast einen guten Anlass, deine Mutter ist vor sehr kurzer Zeit gestorben. Die Tränen sind sicher noch nah unter der Haut. Ne? Nutz das und versuche, wie in der Meditation, ohne Sachen zu zerdenken, einfach nur zu spüren, wie das Wasser und die Trauer aus dir rausläuft. Jede Träne ist schwer vor Trauer. Mehr musst du nicht denken. Und dann lässt du laufen. Und dann guckst du mal, was für Gedanken sich öffnen. Hm? So, du bist da gar nicht in Gefahr, zumal du ja auch in therapeutischer Behandlung bist, sondern es geht hier einfach nur um eine Befreiung, wie so eine Dusche von innen. Und wenn du zum Beispiel bei einem Date sitzt oder eine Verabredung hast mit jemandem und du merkst, dass du wieder sagst, was findest du besser, Rotwein oder Weißwein? Aha. Wenn du die Entscheidung hättest, Esel oder Pferd, was würdest du sagen, ne? Dann stopp dich, ja? Und frag eine Frage, die den Menschen betrifft.
Die Sachen, die ich da frage, das sind eher politisch-gesellschaftliche Themen.
Oh Gott.
Und ja, aber die sind ja relevant. Ich meine, ich will ja nicht mit jemandem in eine Beziehung gehen, der ein anderes, ganz anderes Verständnis von zwischenmenschlichen
hat. Kein AfDler der Welt wird dich auswählen.
Nein.
Darum.
Nein.
Also keine Sorge. Ja, und ich würde die Themen Religion, Politik und all sowas ausklammern. Es ist logisch, dass niemand dich auswählt, der nicht zumindest ähnlich unterwegs ist. Ich meine,
ja.
Man sieht es dir
an. Man sieht es mir an, das stimmt schon, ja.
So. Und du suchst nach Fehlern, um dich selbst zu schützen. Ja?
Ja.
Du musst niemanden an dich ranlassen, der fehlerhaft ist, der vielleicht entdecken könnte, wie fehlerhaft du bist. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Man hat ganz viele, ist aber nicht das Beste für dich. Ne? Darum sage ich, lass die vor. Urteile, die Bewertungen, lass die alle erstmal los. Fühl, wer du bist und wie sehr du dich versteckt hast. Du hast so eine hohe Erwartungshaltung an dich, an das Leben, an alle anderen, dass du gar nicht mehr dazu kommst, Freude zu empfinden.
Selten, ja. Also wirklich gelöste Freude, sehr selten.
Ja.
Also da gibt es sehr wenige Menschen, die da halt quasi ein Safe Space sind für mich. Aber nicht grundsätzlich aus mir.
Genau, das ist aber wichtig. Das macht das Leben schön. Das große Glück gibt's ja gar nicht. Glück sind kleine Momente der Zufriedenheit, die sich sammeln und vielleicht irgendwann regelmäßig werden. Ja? Morgens aufzustehen und zu denken, ach, die Luft ist schön, ich habe richtig gut geschlafen. Oder im Garten rumzuwerkeln. Oder
ja,
was auch immer. Und zu denken, oh, ich habe die Zeit richtig vergessen. Das hat sich so schön angefühlt. So was, weißt du?
Ich habe große Probleme, mich in den Momenten, wo ich die Emotionen wirklich spüre, anzunehmen. Und habe Angst, dass ich irgendwie was größer mache, als es ist. Und dass ich vielleicht irgendwie... Also mir ist früher viel vorgeworfen worden, ach, du bist so theatralisch, du suchst so viel Aufmerksamkeit. Ja, stimmt.
Ja, du hast ja auch keine bekommen.
War trotzdem ein Vorwurf, so von wegen, ja, okay, mache ich gerade Gefühle größer, als sie eigentlich sind und versuche das halt so seitdem instinktiv immer zur Seite zu schieben.
Ja, aber Gefühle sind auch groß. Und wenn du als Kind enttäuscht wirst, hast du natürlich große Gefühle. Und wenn als Kind, Kinder werden krank sogar, haben Bauchweh, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, natürlich sind es große Gefühle. So, du darfst große Gefühle haben.
Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich nicht meine Schutzmauern habe, nicht mein Erörtern, ob jemand passen könnte zu mir und so, dass ich Zeit und Energie verschwende an eine Person und an einen vielleicht Kennenlernprozess oder so, der mir nur Energie zieht auf Dauer und eigentlich nichts bringt in dem Sinne. Außer, ja, Weiterentwicklung, bla, aber, ne?
Also Zeitverschwendung und nichts bringen, das ist beides so weit weg von jeder Form von Liebesconnection. Du merkst doch relativ schnell, ob jemand passt oder nicht.
Ja.
Nein, nicht intellektuell, sondern vom Gefühl her.
Ja? Nee, schon Bauchgefühl. Also teilweise ist es ja nur, man sieht jemanden und weiß, nee, doch nicht.
Ja. Und Zeitverschwendung, was hast du vor? Wo willst du hin? Glaubst du, es geht schneller, wenn du sagst, pass auf, ich habe jetzt nur noch 15 Monate, dann muss es passieren?
Nee, intellektuell nicht, aber die Sehnsucht ist halt da.
Klar, aber die Sehnsucht bleibt ja. Und es geht schneller, dass du jemanden triffst, der zu dir passt und dich meint, wenn du dich echt zeigst. Und das machst du nicht, indem du sagst, naja, wahrscheinlich passt du sowieso nicht. Lass mal hören. Das ist das, was du gerade machst. Mhm. Hm? Wie du trägst gelbe Schuhe, puh, das passt überhaupt nicht in meine Einrichtung.
Ja, also Oberflächlichkeiten sind es ja gar nicht mal, aber ja.
Sinnbildlich, ja. Wie du hast schon mal eine Wurst gegessen, das geht gar nicht. Sowas, aber
ja.
Das lohnt sich total, mach das, Gefühle fühlen. Dein echtes Ich rauslassen. Du redest jetzt nämlich auch schon anders als am Anfang. So. Und das ist viel angenehmer. Weil man das Gefühl hat, es ist echter.
Ja, und weniger performativ.
So, ganz genau. Dein Leben ist Performance.
Ja, das stimmt.
Jetzt lebst du mal das Leben als Leben. Bald, das ist das Ziel. Du wirst die Liebe bekommen, die du brauchst. Dafür musst du aber erstmal in der Lage sein, die auch zuzulassen. Und du wirst nur jemanden finden, der dich meint, wenn du dich zeigst. So wie du jetzt bist, ist es für mich auch physisch viel angenehmer. Am Anfang habe ich mich gefühlt, als müsste ich den Raum verlassen. Ja?
Mhm.
Also das ist gut, will ich dir damit nur sagen. Es ist gut.
Es ist halt nicht leicht, so sofort so zu sein.
Klar. Aber du wirst viel mehr menschliches Feedback kriegen, wenn du dich zeigst. Weil wenn du mit einem Performer konfrontiert bist, kannst du nur applaudieren oder halt den Saal verlassen, wenn es dir nicht gefällt.
Ja.
Ja, aber das
ist ein gutes Bild, ja.
Das ist halt keine Connection, ne?
Mhm.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Zeit und den Input.
Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram oder achtet auf die Stories. Da gibt es ab und zu spontane Plätze. Ja.